Guten Abend, meine Zeit liegt in deinen Händen. Meine Tage sind gezählt und wir sollen auch lernen, unsere Tage zu zählen. Denn wie lang währt unser Leben? 70, 80, 90 Jahre. Und wenn es hochkommt, dann war es Arbeit und Plage. Mein Thema heute ist, alles geht vorüber, alles hat seine Zeit. Und ich sollte lernen, jetzt und heute und hier zu leben und die Zeit auszukaufen. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Ein Leben besteht von einem Menschen, von Lehrjahren, dann kommen Gesellenjahre und dann kommen Meisterjahre. Und dann stellt sich heraus, habe ich im Lauf meines Lebens was gelernt oder nicht? Ich will eine Kleinigkeit noch erwähnen, bevor ich in mein Thema hineingehe. Alles geht vorüber. Lerne von deinem Leben oder für dein Leben. Wir sollen für unser Leben lernen. In Stuttgart habe ich einen Jesuitenpater gehabt. Eckhardt, der wurde auf mich angesetzt und sieben Jahre war meine Lehrzeit, saß er in meinem Gottesdienst, hat mich kritisiert und so weiter. Er war sehr gebildet, sehr super intelligent, 20 Jahre älter als ich. Und Gott hat mir gezeigt, dieser Mann wird dich verraten, die dein Wort essen, die werden dich verraten. Und ich musste damit leben, ich war von Gott informiert. 7 Jahre musste ich lernen, mit meinen Feinden zusammenzuleben. Er stand immer an der Tür, hat immer angequatscht, ich habe immer mehr Zeit genommen, mir angehört, was er mir erzählt hat. So, nach jedem Gottesdienst hat er mich kritisiert, was ich falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen können, was ich hätte anders sagen können. Das war so mein Schäferhund, sozusagen auf Deutsch, der stand draußen, hat mich ständig kontrolliert und korrigiert und hat mir sehr viele wertvolle Tipps gegeben. Mein Feind, mein Widersacher, der auf mich angesetzt war, der hat mir sehr viele wertvolle Tipps gegeben, was ich im Studium nie und nimmer gelernt hätte. Nur nebenbei. Er erzählte mir immer, was ich falsch gesagt hätte, was ich falsch mache. Und dann hat er erzählt, die Gemeinde macht das und jene Gemeinde macht dies und die andere Gemeinde macht dieses. Die einen predigen nur Taufe, die anderen predigen Bekehrung und Buße, die anderen predigen Heilung und die anderen nur Heiligung und wissen nichts anderes und so weiter. Und die einen predigen Armut, die anderen predigen Leid und die anderen predigen wieder Wohlstand. Also der hat mich ständig informiert, was die anderen machen und was ich nicht machen sollte. Und deshalb, Gott hat schon die eigentlichen Lehrer auf einen angesetzt und der war 7 Jahre auf mich angesetzt, dieser gute Mann, und hat manchmal mich auch ermutigt und gesagt, weißt du, ich habe am Anfang, als wenn du von der Schule kommst, studiert hast und so weiter, lateinische, griechische, hebräische Worte verwendet, da habe ich gesagt, sprich Deutsch mit den Leuten. Die Leute wollen das, diese Fremdworte nicht hören und wenn sie hören möchten, sie können es nachlesen. Ich soll das Evangelium predigen so wie ein 12-Jähriger, dass es versteht, dass sogar die Oma versteht das Evangelium und wenn die Oma versteht, versteht auch ein gebildeter Mensch das Evangelium und alles andere wäre Angeberei, weißt du, der hat mir mal Tacheles erzählt, was ich alles mache und so weiter, dass die Oma das verstehen soll. Ich habe von meinem Widersacher gelernt. Ich bin Gott dankbar für meine Widersacher, die mich provozieren, die mich reizen, die mich herausfordern, denn da lerne ich was. Ich lerne nicht von meinen Freunden. Meine Freunde, die schleimen, die schmeicheln. Ach, das ist nett, ich bin so gesegnet worden. Aber wenn du fragst, was hat er gesagt, wissen sie gar nicht mehr, was man gesagt hat. Nur nebenbei. Und er sagte mir, was du kannst, das du gut, spezialisiere dich. Er wollte mich zu Fall bringen. Er wollte mich irgendwie herausfordern und schleimen, also ein guter Freund und dergleichen, damit mich irgendwann in die Pfanne hauen kann. Und die Gnade Gottes hat mich gehalten bis zu diesem Augenblick. Ich bin Gott dankbar, dass Gott mich bewahrt hat vor diesem Schlingeln. Er hat Gott bewahrt und ich bin gut rausgekommen. Er ist jetzt beim Herrn. Er soll seinen Frieden haben. Und da hat vielleicht mich ausgebildet, noch zusätzlich 7 Jahre, 7 volle Jahre. Das war nicht immer einfach. Und ich habe auch 3, 4 Gottesdienste in der Woche gehabt. Und er war ständig mir auf die Pelle. Alles geht vorüber. So, wir müssen lernen aus den Schwierigkeiten, aus den Problemsituationen, von den Problemmenschen, die einen Problem machen. Sonst lernen wir nichts. Wir brauchen Lehrer, die uns provozieren und so weiter. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, was Jesus hier gesagt hat über Jerusalem. Jesus klagt über Jerusalem, er hat auch große Probleme gehabt mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, die ständig dabei waren, weißt? Immer mit einem Notizzettel, immer mitgeschrieben. was er falsch gemacht hat, was er richtig gemacht hat, das hat der Heiland auch gehabt. Und so habe ich mich abgefunden. Habe ich gesagt, Gott segne dich, habe ich ihn mal zu Hause besucht, er hat bei mir, war auch mal zu Hause, aber ich habe mich in Acht genommen, du sollst von deinen Widersachen dich in Acht nehmen. Das ist wichtig, das hat Gott mir gezeigt, die dein Brot essen, werden dich verraten. Jesus wurde auch von einem seiner besten Freunde verraten, vom Judas Ischariot, nur nebenbei. In Matthäus 23, Vers 29 sagt der Herr, ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis ihr sagt, gesegnet ist der, wer da kommt, im Namen des Herrn. Ich habe eine Botschaft, vielleicht wird diese Botschaft vielen nicht passen, die Gnadenzeit läuft aus, wir gehen dem Ende entgegen, alles geht vorüber, auch die Gnadenzeit. Wir haben die Tage gehabt, auch Prediger 3, da heißt es, alles hat seine Zeit. Prediger hat seine Zeit und Stille sein hat seine Zeit, Zuhören hat seine Zeit und was weiß ich, alles hat seine Zeit. Wir haben ein schönes Lied und ich möchte nur ein paar Strophen hier von diesem Lied lesen. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Du kannst die Zeit nicht aufhalten und niemand hält sie auf. Die Uhr geht weiter, die Sanduhr früher, jetzt diese Uhr, die läuft nur so rum. All deine Jahre, auch deine Jahre gehen dahin, wie schnelle Wogen laufen. Wie trügt die Welt mit falscher Pracht, doch den verlorenen Sohn, sie hat ihn arm und krank gemacht und Undank ist ihr Lohn. Es eilt die Zeit, der Heiland wartet mit Geduld, der dich unendlich liebt. Er ist, der alle deine Schuld vergibt und dich von dem Tod rettet. Dein Sündenleid kennt Jesus schon, er gab dafür sein Blut. Es eilt die Zeit. Entweder kapierst du oder kapierst du es nicht, verstehst du? Und viele kapieren es nicht, die Zeit verstreicht. Oh, glaub an ihm, den Gottessohn, und alles wird es gut. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkeln blinkt, das Kreuz von Golgatha. Bald blinkt das Kreuz nicht mehr. Bald wirst du vom Kreuz nichts mehr hören. Du hörst heute schon nichts mehr über das Blut Jesu. Du hörst heute kaum noch was über das Kreuz des Herrn, dann wir predigen ja Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen, das hörst du kaum noch. Oder du hörst kaum noch was von dem Namen Jesus. Das ist, die Freimaurer haben sie eingeschworen, das ausgelöscht, auch in den christlichen Liedern und Gesängen. Die Zeit rennt, sie läuft, unser Leben verrennt. Manchmal so unter die Finger, wo ist mein Leben geblieben? Wo bin ich geblieben? Konzentriere dich auf die Ewigkeit, das ist die Botschaft, die Gott mir in diesen Tagen aufs Herz gelegt hat. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Was nützt es, die große Liebe? Was nützt es, der große Name? Was nützen die großen Titel? Was nützt das große Geld? Was nützt der große Erfolg? Was nützt die große Kirche? Die großen Vollmachten, Autoritäten und so weiter. Was nützt es alles? Guck mal, geh mal durch den Friedhof. Da liegt der Professor, Doktor sowieso. Beim Billy Graham, sein Grabstein heißt ganz einfach, hier liegt der Prediger des Evangeliums. Weiter nichts. Und er hat zu tausend gepredigt und Jesus verkündigt. Auf jeden von uns wartet die Ewigkeit. Wir können da nichts machen. Die Zeit rennt dahin. Die Stunden fliehen. Wir werden eines Tages vor Gott stehen müssen und dann werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Was hast du aus deiner Zeit gemacht? Alles geht vorbei. Was hast du aus deinen Gelegenheiten und Möglichkeiten, aus deinen finanziellen Mitteln, aus deinen Kräften, aus deiner Energie, was hast du daraus gemacht? Es gibt sichere Zeichen des Verfalls und ich werde darüber sprechen. Wir sind mittendrin in der Endzeit, wahrscheinlich schon kurz vor dem Zenit, dass das alles ja keinen Rückwärtsgang mehr gibt, dass es vorbei ist, alles vergeht, alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Schau doch, alles vergeht. Das war und das nicht mehr da, na was willst du? Wir wollen heute ein paar wichtige Fragen versuchen zu beantworten. Wo ist der wahre Gott? Was ist das wahre Leben? Was ist das wahre, der wahre Gottesdienst? Wir wollen darüber nachdenken, wie betet man richtig im Geist? Was ist die wahre Gemeinde? Gibt es eine richtige Gemeinde heute noch? Gibt es überhaupt eine Gemeinde noch? Ja, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen, reden völlig. Und manche glauben, die große Erweckung wird kommen. Ich sage eins, der große Abfall wird kommen. Wir sehen das, was alles passiert. Die Kirchen, die dürfen das nicht mehr, die dürfen jenes nicht mehr. Und viele machen das nicht mehr mit. Wer ist ein wahrer und aufrichtiger Christ? Wer sieht Gott richtig? Wer hört Gott überhaupt richtig? In meiner Bibel heißt es, das Wort Gottes wird so teuer sein, dass die Menschen von einem Ende der Welt zum anderen Ende der Welt fahren können. Jetzt können sie ja gerade nicht im Augenblick. Aber pass auf, bald wird es wieder noch kommen, dass die Menschen das Wort Gottes suchen und werden nicht finden. Die werden sich an einem Juden festhalten. Bitte sag uns was, erzähle uns was. Ich kann hier im Leben einiges verpassen. Aber wenn ich für die Ewigkeit was verpasse, das ist vorbei. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, aus Laufen. Da wurde das falsche Bein abgenommen und dann ruft mich das Krankenhaus an. Ich sollte der Frau vermitteln, dass sie das andere Bein auch amputieren sollten. Das ist viel schlimmer als das andere, das sie jetzt falsch amputiert haben. Muss vorstellen. Und dann habe ich gesagt, liebe Schwester, kannst machen, was du willst. Das ist dein Körper. Aber ich würde raten, nichts zu machen. Ja. Denn unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. So, wir müssen alle vor Gott einmal treten und Rechenschaft ablegen. Was ist aus meinem Tempel, aus meinem Körper geworden? Auf was habe ich mich eingelassen? In der Ewigkeit gibt es dann keine Korrekturmöglichkeiten. Nochmals die Operation nachholen, wenn man was vergessen hat im Körper. Das ist wie oft schon passiert, dass die Ärzte mit Schere oder Verbandsmaterial oder sonst was vergessen haben im Körper. Wie oft passiert das? Unser Leben ist die Vorstufe zur Ewigkeit und es ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Die Bibel sagt, wir ernten das, was wir gesät haben. Den Lohn für unsere Arbeit werden wir bekommen. Und wie werden wir dort ankommen? Das ist die große Frage. Habe ich mich vorbereitet darauf? Habe ich mich an dem Fahrplan Gottes gehalten? Wir stehen vor der Ewigkeit, vor den Toren der Ewigkeit. Jeder Einzelne, jetzt mehr als je zuvor und noch viel schneller und viel weiter. Ja, wir selbst bestimmen, was mit unserem Leben passiert ist. Ich kann nicht für die anderen mich verantworten und mich verantwortlich machen. Auch nicht für meine Kinder, nicht mal für meine Frau oder für meinen Mann. Ich kann mich für niemanden verantwortlich machen. Jeder muss selbst zusehen, wie er steht, wie er fällt, was mit ihm passiert. So, wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Haben wir was aus dem Leben gelernt? Von unseren Widersachern hier, wie ich vorhin sagte? Hast du von deinen Feinden, von deinen Problemen, aus dem Wort Gottes, aus den Predigten und vielem anderen mehr, hast du was gelernt? Gott will uns für die Ewigkeit vorbereiten und Gott wird uns zeigen, wie unsere Ewigkeit verlaufen wird, wenn wir nur anständig das Wort Gottes hören, wie wir das Optimale machen sollen. Pass auf, ich habe ein paar Botschaften, ein paar Dinge, die Gott mir gezeigt hat für heute Abend. Verlass es nicht auf die falschen Propheten. Friede, Friede, keine Gefahr. Und plötzlich wird die Gefahr kommen, die Menschen überrollen und die Menschen werden dahingerafft von dieser Lawine. Nur nebenbei. Wir sollen aufpassen, dass wir das halten, was Gott uns gegeben hat, dass wir das wenigstens das eine retten. Halte deine Krone, dass niemand deine Krone raube. Und sieh dich nicht um, was macht der andere? Bei einer Olympiade habe ich mal erlebt, ich habe gedacht, der kriegt seine Goldmedaille, aber der hat seine Goldmedaille und seine Silbermedaille verloren, der hat sich nur umgesehen, wie weit ist der andere? Richte dich nicht nach den anderen, schau auf dich selbst, schau auf das Ziel, zu jagen dem Ziele nach. Wir werden Gott verantworten müssen, was wir aus unserem Leben gemacht haben. Wenn wir nicht vom Geist Gottes geleitet werden, wenn wir vom Geist Gottes nicht belehrt worden sind. Ich bin von diesem Feind, meinem Widersacher, diesem Jesuitenpater belehrt worden. Ich habe das angenommen, ich habe mich damit abgefunden, habe gesagt, naja, irgendeine Laus musst du im Fell haben. Und nimm das einfach, akzeptier das. Die dein Brot essen, werden dich verraten. Wenn ich keine Fehler mache, und weißt du, da habe ich sehr aufgepasst, dass ich ja nichts falsch mache, dass ich ja nichts etwas mache, was ich vor Gott nicht verantworten könnte. Und ich habe 7 Jahre durchgehalten. Ich bin Gott dankbar dafür, dass er mir Gnade geschenkt hat. Wir müssen verantworten, was wir hören und nicht hören und nicht hören wollen. Ja, wir müssen vor Gott einmal stehen und sagen, war ich wirklich demütig, war ich wirklich in meiner Bestimmung, in meiner Berufung, habe ich mich an Jesus gehalten, bin ich Jesus treu gewesen, bis ins Detail, bis zuletzt, sei getreu bis in den Tod und ich will dir die Krone des ewigen Lebens geben. Das ist die Botschaft Gottes für uns heute in der Endzeit. Wenn wir durchgehalten haben, ja, dann werden wir belohnt. Ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem, ja, hast über so wenigem verfügt, aber du hast das Wenige gebraucht. Ja, du hast das Wenige benutzt und so weiter. Wenn wir mehr für Menschen statt für Gott leben, dann verpassen wir unser Leben. Wir sollen viel mehr auf das Ziel schauen. Für Gott will ich da sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird alles, was du brauchst, zufallen. Das wird kommen. Ja, wenn wir nur für Menschen leben, wir verpassen so viel. Weißt, Gott braucht keine Humanisten. Er braucht Christen, die Jesus Christus lieben mit Haut und Haaren. Wenn wir nicht aufgeben, das wird belohnt, wenn wir zu Gott gehalten haben in dick und dünn, durch das ganze Dickicht, durch den ganzen Dschungel, durch die Wüste, wo wir auch immer gewesen sind. Ja, nie von seiner Seite gewichen, Gott gedient Tag und Nacht. Dann werden wir auch drüben Tag und Nacht dienen, ohne aufhören wie die Engel. Haben wir Gott vertraut, uns oft mit den richtigen Menschen eingelassen. Das ist so wichtig, dass wir diese Frage nachgehen. Und es wird noch wichtiger sein, als du denkst. Pass auf, hör mir diese Predigt zu. Und du wirst vielleicht sagen, wäre ich bloß kritischer gewesen, wäre ich nicht so gleichgültig, nicht so oberflächlich, nicht so larifari, hätte ich mehr geprüft, hätte ich mehr hinterfragt, ist das alles richtig? Ich habe oft bei diesem Eckhart gefragt, Herr, vielleicht sagt er die Wahrheit, sonst traut sich keiner, die Wahrheit zu sagen. Aber ich bin Gott dankbar für die Menschen, die einem die Wahrheit sagen. Das ist Gold, das wird, das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Ja, die Frage wird sein in der Ewigkeit, nach was habe ich mich gerichtet? Nach der Masse? Nach den Medien? Nach wem habe ich mich gerichtet? War ich wirklich mutig oder war ich ein Weichling, ein Feigling? Dass ich einfach dem Teufel mutiger ins aufgetreten wäre und die Wahrheit gesagt hätte? Habe ich meine Vision ausgelebt? Das ist die große Frage. Habe ich meine Vision ausgelebt? Bin ich ein Original geblieben? Oder habe ich ständig nur andere Menschen kopiert, dem nachgeäfft und jenem nachgeäfft? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Habe ich Stand gehalten? Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben gehalten und mir das hinfort beigelegt, die Krone der Gerechtigkeit. Er hat Lehrjahre gehabt, Gesellenjahre gehabt und dann seine Meisterprüfung. Und weißt du, was seine Meisterprüfung war? Lass dir an meiner Gnade genügen. Das war seine Meisterprüfung. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn ich nicht mehr für mein Heil sorge, da vernachlässige ich das Wichtigste. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Eile, rette deine Seele. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst? Viele werden sich fragen eines Tages, hätte ich bloß mehr in die Ewigkeit investiert? Und viele werden dann vor Gott aufwachen als Versager. Lies mal Matthäus 25. Wo der Herr sagt, ich war nackt, ich war gefangen, ich war krank, ich war, ach, was weiß ich, was ich alles war. Wo warst du das? Und dann sagt der Herr, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir neigen immer, was Großes zu leisten, was Großes zu vollbringen, aber Gott sagt, was sind die Kleinigkeiten? Achte auf die kleinen Füchse, achte auf die Kleinigkeiten in deinem Leben, die Kleinigkeiten sind wichtiger als die ganze Welt. Belasse dein Leben nicht mit den großen Dingen. Belasse dich mit den Kleinigkeiten, mit den kleinen Entscheidungen. Wir haben eine Entscheidung getroffen und das ist die Entscheidung für Jesus und alles andere sind dann Folgeentscheidungen. Wer ein Koma übersieht bei irgendeiner Rechnung, das kann ganz zu fatalen Katastrophen führen. Die Rechnung geht nicht auf, verstehst du? Nur ein Koma. Und einer ist Millionär geworden, habe ich mitgekriegt, vor gar nicht so langer Zeit, ein Buchhalter, der immer ein paar Stellen nach dem Komma das alles für sich abgezweigt hat. Viele werden ein schreckliches Erwachen eines Tages haben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen. Wer aber an mich nicht glaubt, der ist schon verloren. Auch wenn er die ganze Welt gewinnt und alles macht und schafft. Wer an Jesus glaubt, der erreicht das göttliche Ziel, der wird richtig geführt. Wer an Jesus nicht glaubt, der geht im Kreis und kommt nirgendwo hin. Der ist ständig unterwegs, der unternimmt was. Ich bin immer unterwegs, aber der kommt nirgendwo hin, weil er ohne Jesus geht. Der hat kein Ziel, kein Sinn, kein Auftrag. Was ist der Unterschied zwischen verloren gehen und nicht verloren gehen? Gut, dass du fragst. Wer Jesus folgt, der folgt einem Führer, der folgt dem Willen Gottes, der weiß, das ist, was Gott hier den Menschen gesagt hat. Jesus ist das Ebenbild Gottes gewesen, also er ist unser Vorbild gewesen, was wir von ihm gelernt haben. Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Jesus, für ihn gibt es keine Alternative. Er ist alternativlos. Halleluja. Jesus, entweder nimmst du ihn an oder du gehst verloren. Jesus oder die Ewigkeit ohne Gott, ohne Sinn. Ja, man hat auf den Falschen gesetzt und man hat alles verloren, weil man nicht auf Jesus gesetzt hat. Egal, ob du ein Jude bist, ein Heide bist oder nix bist oder sonst was bist, Atheist bist. Wichtig ist, auf wen setzt du? Auf Jesus oder auf Buddha, Mohammed, Krishna, auf ihn auch. Wir können viel über Gott reden, wenn das Herz leer ist, bleibt es leer. Wir können beten, unsere Gebete gehen nicht mal bis zur Decke. Ohne Jesus ist alles leerer Stroh, Unsinn. Alle Gotteserkenntnis ohne Offenbarung, ohne den Sohn Gottes, ohne den Herrn ist alles zwecklos. Alle Bekenntnisse ohne Jesus sind taugenichts. Du kannst evangelisch sein, katholisch sein, freikirchlich sein, pfingstlerisch sein, was auch immer. Ohne Jesus alles zwecklos. Es ist so wie bei einer Fabrik. Da können die Geräte perfekt sein, Computer, die Maschinen und so weiter. Und ohne Strom ist gar nichts. Da nützt der schöne Lack nichts. Da nützt die Computer nichts. Da nützt die ganze Technik nichts. Da nützt das ganze Know-how nichts. Da nützt dann die ganzen Mitarbeiter nichts. Ohne Strom ist alles zwecklos. Und wie wichtig der Strom ist, wenn die Energie fehlt. In der Bibel heißt es einmal, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens. Verstehst du? Ein Schein, ein heiligen Schein, Scheinheiligkeit. Aber die Kraft Gottes fehlt. Sie haben Geburtsschein, Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein, Todesschein. Alles war nur Scheinleben. Nur Scheine. Wir haben eine Bescheinigung. Dieser Tag hat auch mir jemand geschrieben, ich möchte katholisch werden, könnten Sie mir einen Taufschein schicken? Verstehst du, was nützen die Taufscheine, die Konfirmationsscheine? Das ist alles sowieso nur Schein. In der Ewigkeit gibt es kein Papier. Nicht mal Pergament. Ein Scheinleben. Alles nur Schein. Die Kraft Gottes fehlt und ohne den Heiligen Geist ist der Mensch unproduktiv. Ich denke nur an Jesus, der sitzt da am Brunnen, am Jakobsbrunnen in Samaria. Und da kommt die Samariterin raus. Und Jesus sagt zu ihr, wenn du mich fragen würdest, ich würde dir lebendiges Wasser geben. Nicht nur hier aus dem Brunnen, der ziemlich tief war auch dazu. Er will wirklich unseren Durst löschen. Er will uns wirklich den Durst, den diese Frau hatte, wirklich zu Ende bringen. Diese Frau hat 5 Männer gehabt. 5-mal wollte sie glücklich werden. 5-mal hat sie Erfüllung im Leben gesucht. Und alles war nix. Der Mann war nix. Der Mann war nix. Du kannst x Ehen haben, x Beziehungen haben und das bringt nichts. Du brauchst etwas Stabiles, etwas Echtes, etwas Bleibendes, etwas Wahres. Ich würde dir lebendiges Wasser geben. Wie viel Leere ist heute unter den Menschen hier anzutreffen? Ganz besonders bei den modernen Menschen. Die haben Computer, die haben Smartphone, die haben Laptop, iPoint, auch was weiß ich, was sie haben. Die sind vernetzt mit der ganzen Welt und doch das Herz ist leer. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heißes Verlangen, mich von der Erde los. So singt Eleonore von Reuss. Der moderne Mensch hat nichts für die Ewigkeit. Er hat abgewirtschaftet, er hat gehamstert, gehamstert, gehamstert. Und was wird es sein, wenn deine Seele gefordert wird, der reiche Kornbauer? Wir haben diese Tage darüber gehört. Er hat gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt und gehortet. Er dachte, er hat jetzt genug und er spricht zu seiner Seele. Und nun, liebe Seele, du hast Vorrat für viele Jahre. Was nützt der ganze Vorrat bei diesem Bauern, wenn plötzlich seine Seele gefordert wird? Und was wird es sein, was du bereitet hast? Die Seele verlangt nach ganz was anderem. Die Zeit eilt dahin. Und wie schnell wird unsere Zeit verplempert mit nichtigen, vergänglichen Dingen? Was hast du gesammelt? Was ist dabei rausgekommen? Was unterm Strich, was bleibt für dich noch übrig? Du hast viel gegeben vielleicht, du hast viel getan, du bist viel rumgerannt, du hast viele Menschen gehört, vielen Menschen gedient, was weiß ich, aber was hast du für dich selbst erreicht, ganz persönlich? Was nützt es, wenn du das große Geld gemacht hast, aber deine Seele ist vernachlässigt worden? Anderen hast du gedient und selbst hast dein Leben verspielt. So viele Menschen verspielen ihre Seele. Ach, was soll ich für die Erstgeburt dieser Esau, was kann ich mir dafür kaufen? Ich kann mir sowieso dafür nichts kaufen. Er verkauft für ein billiges Linsengericht seine Erstgeburt. brauche ich nicht. Hinterher suchte mit Tränen, aber es gab nichts. Es gab nur einen Segen. Und der Segen ist dann weitergegangen über den Jakob. Aber der hätte gesegnet werden können. Viele Menschen sind sich selbst ein Rätsel und fragen, warum, was ist mit mir los? Sie haben äußerlich perfekt Make-up gepudert, geliftet, was auch immer ist. Äußerlich sind sie Rolls-Royce, aber ohne Motor. Dann ist das ganze Äußere nicht, der ganze Lack nicht. Wenn man da das Wesentliche nicht hat, nur eine tolle Form, ein tolles Format, man hat Ideale, man ist idealistisch, wohlklingende Namen, Rolls-Royce, aber die Kraft fehlt, der Antrieb fehlt, der Motor fehlt. Und so sind viele Christen, sie haben den Schein einer Gottseligkeit, aber die Kraft Gottes verleugnen sie, sie haben keine Ahnung, was ist die Kraft Gottes. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was die Kraft Gottes ist. Sie sind leer, ausgepumpt. Burnout nennt man das heute bei vielen Menschen, die nur geleistet, gegeben, 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 gegeben und immer nur gegeben haben, aber die nichts empfangen haben. Wenn Gott kein Mitspracherecht in unserem Leben hat und kein Anteil an uns und der Heilige Geist uns nicht führt und nicht leitet und wir keinen Raum für Jesus haben, wir sind leer, Burnout, ausgebrannt. Das sieht äußerlich alles toll aus. Wenn ich so manchmal Menschen sehe, die sind äußerlich toll, perfekt, geliftet und was auch immer ist, aber das ist nur die Fassade und alles andere ist morsch. Alles andere sind nur tote Formen, verfault, verschimmelt. Das täuscht nur alles von äußerlich, alles perfekt. Schau doch die Menschen heute an. Sie sind äußerlich gesund vielleicht. Schöne, weiße, glatte Haut. Ohne Pickelchen und ohne was. Aber innerlich sind sie morsch. Sind nicht mehr echt. Das ist also nur Schein. Deine Lehre, deine Seele kann nur Gott ausfüllen und sonst niemand, weil die Seele von Gott herkommt. Gott hat die Seele den Menschen gegeben und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Die Seele ist göttlichen Ursprungs. Meine Seele schreit zu Gott, wie der Hirsch nach Wasser schreit, so steht es in der Bibel einmal. Und diesen Platz in deiner Seele kann niemand anders ausfüllen als nur der liebe Gott. Heute schimpfen die Leute jetzt in dieser Corona-Zeit, wir haben keine Kunst, kein Theater, kein Film, kein Kino und so weiter, keine Kultur. Ja, die haben nicht einmal eine Religion. Aber das füllt das Leben nicht aus, Kunst und Theater und Kino. Und Religion, noch Sex, noch sonst irgendetwas, noch die Genüsse, noch die ganzen Süchte füllen die Leere, das Vakuum unseres Herzens aus. Wie können wir ein Staubsauger funktionieren, saugen alles auf, schlucken alles Mögliche. Uns kann weder Philosophie, noch Geld, noch Politik, noch Macht, noch Erfolg ausfüllen. Ich brauche was anderes. Ich würde dir lebendiges Wasser geben, hat der Herr Jesus Christus gesagt. Es gibt keine Alternative zum Heiligen Geist. Genauso wenig wie keine Alternative zum Strom gibt für diese Fabrik, die dann alles in Bewegung bringt, die alles umsetzt, zur Funktion bringt. Es gibt keine Alternative für Gott, den lebendigen Schöpfer Himmels und der Erde. Auch nicht die Gebete, auch nicht Gesang und nicht fromme Werke oder auch Gottesdienste, welcher Art auch immer. Konferenzen, Seminare, das ganze Wissen. Weißt du, Gott muss uns belehren, uns führen und leiten. Nicht die ganzen Gesetze und Dogmen und Vorschriften, Traditionen, Rituale, Liturgien, Zeremonien. Der Heilige Geist, welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Hör zu, die Lücke, die Leere in deiner Seele kann nur Gott ausfüllen und niemand anders. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere nützt dir nicht. Ja, alles andere nützt dir nicht. Die Seele ist erst nur mit der Ewigkeit zufrieden, wenn wir etwas Ewiges, etwas Bleibendes, etwas Echtes bekommen. Jesus sagt hier, Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er sterben würde. Es ist so wichtig, dass du diesen Lebensgeist, diesen Odem des Herrn hast, durch den Heiligen Geist. Der Gläubige muss etwas haben, was die anderen nicht haben. Und das ist der Unterschied zwischen gläubig und ungläubig. Der eine hat's und der andere hat's nicht. Der kann viel erzählen und predigen und so weiter. Der Gläubige, den Gläubigen muss man nicht beweinen, wenn er in die Ewigkeit geht. Ja, egal wie. Ob er an Corona stirbt oder einen normalen Tod stirbt, es ist vollkommen egal. Er geht nach Hause zum Vater im Himmel. Sie sind die Glücklichen, die nach Hause gehen. Also ich beglückwünsche, Halleluja, Bruder, Schwester, du bist am Ziel. Du hast den Berg erstiegen, du winkst noch ein bisschen zurück, aber das ist alles. Du lebst bei Gott und du bist bei Jesus. Sie sind nicht mehr verloren. Ihnen kann nichts mehr genommen werden. Ihnen kann der Teufel nichts nehmen. Ihnen kann der Tod nichts nehmen. Ihnen kann niemand mehr was nehmen. Die sind am Ziel. Sie sind uns nur vorausgegangen, sind wie Reisende, wie Seeleute, die einfach das andere Ufer erreicht haben. Wir sind daheim. Halleluja. Du musst die Gläubigen nicht mehr beweinen, Bruder und Schwester. Anstatt dass wir sie beweinen, wir sollten sie beneiden. Und warum bin ich noch hier? Warum muss ich mich hier noch abstrampeln? Warum muss ich hier noch weiterkämpfen? Sie stehen schon, die Erlösten, in weißen Gewändern vor dem Thron und winken und schunkeln und sagen Halleluja. Und ich muss zugucken und was die da machen da oben, verstehst du? Wenn wir sterben, gelangen wir durch den Tod, egal, gläubig oder ungläubig, halt dich fest, was ich dir sage, wenn wir sterben, wir gelangen zur Unsterblichkeit. Natürlich wo? Wo werde ich meine Unsterblichkeit ausleben? Egal, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin oder Heide bin, egal was ich bin, ja, ich habe die Unsterblichkeit. Jeder, der jetzt stirbt, hat die Unsterblichkeit. Halt das fest. Dann wirst du ganz anders leben, ganz anders denken, ganz anders handeln. Es gibt keine Alternative zum Tod. Den Tod gab es schon immer, Jahrtausende, Jahrmillionen. Es ist etwas Natürliches, zu sterben. Ich lasse es hier, damit ich eine andere Natur aneigne, ein anderes Leben beginne und uns wird nichts erspart. Gott selbst ist die Erfüllung aller dieser Dinge. Und nach Epheser Kapitel 3, Vers 19, wir sollen erfüllt werden mit allerlei Gottesfülle. Leben, Freude, Friede, ach, Halleluja, Gloria, mit der Gnade Gottes. Und die Seele ist erst zufrieden, wenn ich mit der aller Gottesfülle erfreut und erfüllt bin. Jesus will nicht nur die Verlorenen retten, das ist viel zu billig. Jesus will unsere Verlorenheit uns zurückgeben. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Halleluja. Dieser mein Sohn. Durch Jesus bekomme ich die Unsterblichkeit. Wer an mich glaubt, der wird leben. Obgleich er sterbe, geimpft oder nicht geimpft, spielt keine Rolle für mich. Halleluja. Ich mache mir keine großen Gedanken. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und was ich nicht will, das lasse ich nicht rein. Und die anderen können machen, was sie wollen. Ich streite mich gar nicht. Lass dich impfen, lass dich nicht impfen. Das ist jedem sein eigenes Problem. Der Heilige Geist muss unser Leben qualifizieren. Eine Frage. Weißt du, wo du in 1 Million von Jahren sein wirst? Nicht in ein paar Jahren, sondern in 1 Million von Jahren. Wo wirst du die Ewigkeit zubringen? In 1 Milliarde von Jahren. Wo wirst du sein? Deine Seele, deine Persönlichkeit stirbt nicht. Dein Ich wird nicht sterben. Dein Bewusstsein wird nicht sterben. Dein Verstand wird nicht sterben. Du bleibst das, was du bist. Die Zeit geht davon. Rennt davon, unser Leben rennt. Und was war das Leben? Nur Arbeit und Mühe. Leute denken jetzt ans Klima. Weißt du, jetzt ganz groß, die Grünen, die Gelben, die Lila und was weiß ich, die Schwarzen und die Roten, die denken nur ans Klima. Wir müssen das Klima retten. 1 Grad, wenigstens 1 Grad. Jetzt reden sie über Klimarettung in Portugal hier. Das ist nicht nötig, Klima zu retten. Das Klima wird so oder so von dem lieben Gott gestaltet. Gott ist, was das Wetter bringt und das Wetter reguliert. Er bestimmt Wind und Wetter. Aber der Mensch, ach, die Frau Merkel, unsere Präsidenten, die EU-Politiker, die bestimmen das Wetter und die können gar nichts bestimmen. Die haben nicht einmal ihr eigenes Leben in der Hand. Was wollen die das Wetter noch groß bestimmen? Im Himmel, wenn du einmal bist bei Gott, du brauchst kein Klima mehr. Und da wird die Sonne sie nicht stechen und da keine Nacht wird mehr dort sein. Da wird nichts sein, weder Winter noch Sommer noch sonst was. Da wird es gar kein Klima im Himmel geben. Was willst du dann machen? Und sobald du hier die Augen zumachst, ist das Klima sowieso bei dir vergangen. Das war mal. Dort brauchst du nicht mehr dich um Klimakopf zerbrechen oder um deine Rente. Wie geht's dann weiter mit mir? Zerbrich lieber deinen Kopf um deine Ewigkeit. Ja, wie diese ewigen Wahrheiten, all deine Sorgen sind unnötig, wenn du einmal dort in der Ewigkeit bist. Mit ihnen wirst du in der Ewigkeit nichts mehr anfangen können. Oh, meine Zipperleins, die werden verfaulen, Würmer werden fressen oder die Asche. Und du wirst einfach das lassen. Deine Zipperleins, verstehst du? Was in der Ewigkeit zählt, was dort im Jenseits wichtig ist, darauf sollte der Mensch achten. Der Wilhelm Busch, also nicht der Wilhelm Busch, der war vom Grimm, sondern der Prediger Wilhelm Busch hat einmal gesagt, wenn ein Mensch nicht mehr glaubt, dann glaubt er nichts mehr, sondern dann glaubt er jeden Scheiß. Wenn der Mensch nichts mehr glaubt, wenn der Mensch keinen Halt hat, wenn der Mensch nicht mehr Gott vertraut, verstehst du, glaubt er jeden Unsinn. Alle Menschen suchen ein erfülltes Leben. Und nur Gott selbst kann diese Sehnsucht des Herzens erfüllen. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach dir. Und Jesus zu der Samariterin, wenn du wüsstest, wer mit dir jetzt spricht, du würdest ihn um lebendiges Wasser bitten. Viele sind ahnungslos. Sie wissen nicht, was sie überhaupt haben wollen. Ja, frag doch die jungen Leute heutzutage. Ein Smartphone, ein Laptop wünsche ich mir oder ich wünsche das. Viele wünschen sich viele Dinge, die sie vielleicht gar nicht im Leben richtig glücklich werden. Aber was wirklich hilft, ist die Sache mit Gott, mit Frieden. Diese Frau hatte hier sich total verausgabt, 5 Ehen gehabt, 5-mal gescheitert, 5 Männer hat sie gehabt und keiner hat getaugt. Und den du jetzt hast, ist auch nichts. Der Mensch braucht was Bleibendes. Du kannst einen Menschen nicht behalten. Du kannst dich, ja, dich rumklammern. Als jetzt unser Joachim starb, seine Frau hat gesagt, ich habe ihn im Arm, er ist in meinen Armen gestorben. Er konnte ihn nicht aufhalten. Als der Herr ihn rief, gab es kein Aufhalten. Du kannst deine Lieben nicht aufhalten. Nicht, selbst wenn du die Füße festhältst, verstehst du? Der geht. Du kannst niemand aufhalten. Und dich kann auch niemand aufhalten. Wenn deine Reise kommt, du musst deinen Koffer bereit haben und dann gehst du durch die Grenze. Sucht, das kommt vom Suchen. Suchen, der Mensch sucht nach ewigen Werten, nach bleibenden Werten. Ja, und was macht er? Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen und unglücklich und unzufrieden zurück. Wir gehen in einem rasenden Tempo auf die Ewigkeit zu. Auf jeden von uns wartet die Ewigkeit. Auf jeden Einzelnen, ob wir wahrhaben wollen oder nicht. Wir dürsten nach der Ewigkeit. Ich suche was Bleibendes. Was werde ich drüben haben? Die meisten machen sich gar keine Gedanken. Aber das Leben fordert uns zum Nachdenken. Etwas, wo ich zum Glauben gekommen bin, was mich bewegt hat. Ich war damals junger Bursche. Und haben immer gesagt, ist das wirklich alles? Ich dachte, wenn ich Führerschein habe und Auto habe, das ist was Wunderbares. Habe ich Auto und Führerschein gehabt, habe ich gedacht, ist das wirklich alles? Ich weiß gar nicht, als junger Bursche, wie viele Autos ich zusammengefahren habe. Und meistens habe ich noch Schrottautos gekauft und ein bisschen aufgepäppelt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, wenn du mal eine Familie hast, wenn du Kinder hast, wenn du eine Frau hast, das wäre alles, habe ich alles gehabt. Ich habe alles gehabt. Und immer wieder habe ich gefragt, ist das wirklich alles? Und dann bin ich inzwischen Kind Gottes geworden, habe diese große Kirche da am Leopoldplatz gehabt, habe ich auch gefragt, ist das wirklich alles? Lieber Gott, ist das wirklich alles? Eine große Kirche, 85 Meter ist der Turm hoch, 3 Glocken, ein Fußballstadion als Fläche fast und so weiter. Ist das wirklich alles? Es ist nicht alles. Es gibt mehr als das alles. Auch als Kind Gottes. Ich bin gerettet worden, bin getauft worden, bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und weißt du auch, was da war? Ich war nie glücklich. Ich habe immer wieder gefragt, ist das wirklich alles? Lieber Gott, hast du nicht noch mehr? Und er hat wirklich noch mehr. Wir sollen die ganze Fülle der Gottheit erreichen und erlangen. Wir dürsten nach der Ewigkeit. Denn all dieses Irdische ist vergänglich, muss alles da lassen. Ohne die Ewigkeit ist alles sinnlos. Geschwister, es wird bald ein großes Sterben geben. Warte mal ab, die dritte Welle ist noch nicht vorbei. Manche Leute denken, ach, wenn ihr die Spritze kriegt, ich würde die Spritze sogar ablecken. Ich sehe Bilder, wie sie dann irgendwo, jetzt in Köln vor der Moschee stehen Leute, Hunderte stehen da und ich bin so dankbar, jetzt habe ich die Spritze, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Wenn die Leute sagen, Friede, Friede, wird das Verderben ganz schnell kommen, pass auf, was da noch kommt. Das große Sterben. In der Bibel lesen wir das Mahlzeichen des Tieres und da wird etwas ausgeschüttet über das Tier, über die das Zeichen angenommen haben. Und da kommen Geschwüre, da kommt vieles andere mehr. Die Bibel spricht sogar in der Apokalypse, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Puh. Verstehst du? die ganze Welt schreit nach Corona. Und jetzt hat unsere Regierung, Europaparlament in Portugal, haben sie jetzt beschlossen, wir bestellen 1,8 Milliarden Spritzen. So viel Bevölkerung hat Europa gar nicht. Verstehst du? 1,8 Milliarden Spritzen. Bis 2025 soll geimpft werden. So rechnen die schon, verstehst du, dass die eine Spritze, die zweite Spritze, die dritte Spritze gar nicht reichen wird. In aller Liebe. Wenn wir uns nicht mehr mit den ewigen Dingen beschäftigen, wir kriegen Angst. Wer die Ewigkeit gewinnen will, der muss jetzt anfangen, an seine Ewigkeit zu denken. Und was ist dann, wenn ich von dieser Erde gehe? Was wird das sein, was ich bereitet habe, was ich gespart habe? Was sammle ich für die Ewigkeit? Ja, wir sollen uns auf die Ewigkeit einüben. Herr, du bist mein Alles mir. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach dem und jenem. Das interessiert mich gar nicht. Was wird und was wird nicht in der Ewigkeit gemacht? Mach dir Gedanken. Dein Leben in der Waagschale werfen und mal sehen. In der Ewigkeit wird nicht mehr gelogen, nicht mehr gestohlen, nicht mehr gejammelt, nicht mehr geklagt, nicht mehr kritisiert, nicht mehr geflucht. Und das sollen wir jetzt schon anfangen, all den ganzen Blödsinn nicht mehr zu machen. In der Ewigkeit wird anders gesprochen, anders gedacht. Da wird Gott gelobt und gepriesen. Und da werden Gott andere Opfer gebracht. Und dann unser Leib begibt eure Leiber als ein lebendiges Opfer, Gott wohlgefällig. Gott müssen geistliche Opfer gebracht werden, keinem irdischen. Ja, hier hat im Fernsehen eine Frau gesagt, ich danke Gott für die Spritze. Die soll lieber dem Teufel danken. Verstehst du? Ich danke Gott für die Spritze. So viele Menschen haben geben Gott nicht die Ehre, die geben da den Ärzten oder jetzt der Spahn, das alles freigibt. Fang an, die Tugenden auszuleben. Das ist viel besser. Glaube an den Herrn, lebe ein reines Leben. Und ich möchte eines sagen, Geschwister, es ist so wichtig, wir werden noch viel mehr lernen müssen, rein zu leben. Aufpassen. Ganz besonders auf die Geimpften aufpassen, in aller Liebe. Verstehst du, die werden selbstsicher, ja, wir sind geimpft, wir haben den gelben Pass oder wir sind jetzt getestet. Vergiss, diese sind, die uns dann die Gefahren bringen werden. Pass auf, jetzt werden schon kleine Kinder geimpft. Ja, wir sollen fest sein, der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn die Umstände ungesegnet sind. Wir müssen Gott einfach loben und preisen mit dem, was wir sind. Herr, ob ich so oder so bin, ich lebe für dich, ich liebe dich, alles vergeht. Weißt du, und Gott zählt hier eines, dass Herzlichkeit da ist, dass wir treu sind. Ich werde noch auf ein paar Punkte zu sprechen kommen, wenn die Zeit es mir erlaubt. Dass Gott in unserer Mitte ist, dass ich auch für die Ewigkeit lebe. Gott sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Gespritzt oder ungespritzt spielt keine Rolle. Sterben muss ich so oder so. Nach der Gerechtigkeit Gottes. Und dann heißt es weiter, lehre uns, lieber Gott, unsere Tage zu zählen, steht im Psalm. Lehre, dass ich meine Tage zähle. Ich bin 70 oder über 70. Verstehst? Ich muss schon meine Tage zählen. Bis auf 100, wenn ich 100 werden möchte, wie viele Tage ich noch leben kann. Fang an, deine Tage zu zählen. Ab 50, wenn du 50 bist, fang an, deine Tage zu zählen. Ich habe nur noch so viel und so viele Tage zu leben. Und ich bin erstaunt, wie schnell das Leben vorbeifliegt. Das rauscht. Die Zeit rauscht vorbei. Also bis 50. Ja, zuerst mal, bis ich 18 bin oder 21 ist man bei uns noch volljährig geworden. Und dann habe ich immer auch gewartet, bis ich volljährig bin, 21. Und dann bin ich 21 geworden. Und dann ab 50, dann ging es ganz rapide bergab. Und dann, wenn ich manchmal so Treppen hochsteige, dann denke ich, ich besteige jetzt mal Mount Everest. Lehre unsere Tage zu zählen. Und ich zähle meine Tage. Und irgendwo muss ich das alles hier zurücklassen. Aber jemand hat mal ein Gefängnis besucht und hat an der Wand so Strichliste gehabt, wie viele Tage er noch im Gefängnis sein muss. Zähle deine Tage. Wann werde ich dieses Gefängnis, mein irdisches Leben verlassen? Zähle. Noch so und so viele Tage. Dann bin ich draußen. Dann bin ich ein freier Mann oder freie Frau. Zähle diese Tage. Und das hilft dir besser zu leben, wenn du weißt, aha, noch 25 Tage muss ich hier drin sitzen. Und dann bin ich draußen. Das hilft mir nicht, mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten mich zu beschäftigen. Ich weiß, ich muss diese Welt verlassen, so oder so. Und ich trenne mich von der Nebensache. Das ist es, worauf ich drauf komme. Frage dich, was wird in der Ewigkeit wert sein? Das, was ich jetzt tue oder nicht? Konzentriere dich auf deine Ewigkeit. Der irdische Mensch ist nur für diesseits orientiert. Er möchte nur jetzt leben und heute und hier. Ist schön, aber das reicht nicht aus. Jetzt, heute und hier. Nachher musst du auch noch denken, was passiert nachher. Der irdische Mensch ist nur auf diesseits fixiert. Hier, jetzt und heute. Nein, wir haben auch eine Zukunft. Und wir sollten an unsere Zukunft denken, an unsere ewige Zukunft. Der geistliche Mensch interessiert sich für das Ewige, für das Bleibende. Die Zeit geht vorbei, die Zeit rennt davon. Alles auf dieser Welt geht vorüber, auch die Gnadenzeit. Wisst ihr, ich bin so traurig. Ich möchte gerne Evangelisationen predigen, Menschen zum Herrn führen, aber die Zeit ist vorbei. Ich habe so viele Anfragen, ich möchte getauft werden, aber du kannst jetzt zu dieser Zeit, in der Corona-Zeit, kannst gar nicht groß taufen. Wo willst du dich taufen? Du darfst die Leute nicht berühren. Verstehst du? Die Zeit ist vorbei, der Evangelisation, der Mission ist jetzt die Zeit vorbei. Die Gnadenzeit läuft aus. Und Jesus sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann sagt er weiter, dieses Evangelium vom dem Königreich Gottes wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Und dann wird das Ende kommen. Dass die amerikanischen Evangelisten hier rüberkommen, Billy Graham, der ist tot. Aber wie gesagt, keiner kann mehr rüberkommen. Wo sind die ganzen Evangelisten und die ganzen Missionare, die hier predigen? Wo werden Missionare ausgeschickt? Du darfst gar nicht mal in die Mission mehr gehen. Jedes Land kapselt sich für sich selbst ab. Das Evangelium wurde gepredigt. Per Satellit, per Fernseher, per Radio, per Internet wird es noch gepredigt. Und jeder kann es abrufen, auch unsere Predigten hier. So, und dann wird das Ende kommen. Ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen, was Gott mir diese Tage aufgeschlossen hat. Dieses Zeitalter geht zu Ende. Weißt du was? Dieses Wirtschaftssystem geht zu Ende. Die Religionen gehen zu Ende. Kein Schwanz gibt mir was ab für eine Religion. Ob es Islam ist, Buddhismus oder Christentum ist. Verstehst du, alles ist so Mischmasch, Ökumene. Die ganze Weltordnung geht zu Ende. Die alte Weltordnung geht zu Ende. Napoleon hat gesorgt, dass die Könige abdanken. Aber jetzt werden die ganzen Regierungen globalisiert. Diese Trübsalzeit geht auch zu Ende. Und die Zeit des Antichristen geht auch zu Ende. Ja, alles geht zu Ende. Die Art zu arbeiten, zu kaufen und zu verkaufen geht zu Ende. Es wird nicht mehr lange dauern, da wirst du kein Bargeld mehr in der Tasche haben. Es wird nicht mehr lange dauern und ja, da wird vieles gar nicht mehr auf diese Art und Weise gekauft, wie man bisher gewohnt ist, ein bisschen mit Taschengeld. Die Zeit läuft aus. Das Zeitalter des Evangeliums geht zu Ende. Das Zeitalter der Gemeinde geht zu Ende. Geschwister, macht euch die Augen auf. Geht durch die Lande, schau die Fernsehbilder. Da, guck mal, der hat volles Haus. Joyce Meyer oder was weiß ich, welche Leute, der hat noch volles Haus. Nein, das sind alte Filme von 2, 3, 4 Jahre zurück. Ach, guck mal an, das ist alles nur gespielt und nur noch Augenwischerei, nichts anderes mehr. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Was heißt das, die Pforten der Hölle? Der Rat, nämlich die Ratgeber saßen früher im Mittelalter und noch früher davor, saßen am Stadttor und haben das Urteil gesprochen. Das waren die Richter. Die Urteile der Gottlosen werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Das Reich Gottes geht weiter. Ohne die ganzen Ratgeber, ganzen Politiker, die Gemeinde Jesu geht weiter. Lies mal das Evangelium, Matthäus 24. Und dann heißt es weiter, Matthäus 24, Vers 21. Und dann wird eine große Trübsal sein, wie sie seit Beginn der Welt bis zu dieser Zeit nicht war. Noch jemals sein wird. Die Chinesen hatten das nicht. Die Afrikaner hatten das nicht. Die Amerikaner hatten das nicht. Jetzt die ganze Welt ist globalisiert. Die ganze Welt ist erfasst von Corona-Epidemie. Und das über Jahre. Jesus gibt uns 7 Zeichen. Ich möchte 7 Zeichen hier ganz schnell nur streifen. Ich kann es nicht predigen. Ich kann es nur streifen. Es gibt 7 Zeichen des Übergangs, der Veränderung. Dann wird das alles zu Ende gehen. Und wir sind mittendrin, ihr Lieben. Mittendrin. Schau nicht mehr um. Mach wie Lot, renn weiter, schau nicht um wie die Frau Lot, sonst wirst du noch zu einer Salzsäule. 7 ist die Zahl der Vollständigkeit Gottes, Matthäus 24 hier. Zuerst einmal sagt Jesus, Lügner, gefälschte Christen werden kommen, falsche Propheten, Verführung und die Zeit der Täuschung wird sein. Das war das erste Zeichen. Die Leute sind getäuscht worden. Menschen werden in den letzten Tagen die Wahrheit gar nicht mehr richtig kapieren. Nur noch gewinnen, nur noch Vorteil, nur noch gesegnet werden, nur noch Halleluja, Halleluja, Halleluja. Verstehst aber nicht mehr. Nur noch Selbstverwirklichung und ein verzerrtes Evangelium wird verkündigt. Und sie werden in der Bibel, so erzählt uns die Bibel, da wird es viele falsche Propheten, Apostel, falsche Gläubige geben, falsche Diener Gottes, die die Menschen nur heilen, aber nicht heiligen. Dein Name soll geheiligt werden. Das ist so wichtig. Es werden falsche Christen geben, ganze christliche Betriebe, die nur noch aufs Geld aus sind. Ein gefälschtes Christentum wird gefördert. Ein falsches Evangelium wird gepredigt. Wohlstandsevangelium. In aller Liebe. Und dann spricht die Bibel hier weiter. 2. Timotheus, Kapitel 3. Weißt du, eine Bibelstelle, ich glaube nicht an eine Bibelstelle, ich glaube an den ganzen Kontext der Bibel. Und da steht, dass in den letzten Tagen, sei gewiss, in den letzten Tagen werden gefährliche Zeiten da sein. Böse Männer und Verführer werden immer schlimmer. Die Menschen täuschen und die Menschen werden getäuscht werden. Immer schlimmer. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8. Und dann wird dieser Gottlose offenbar werden, der Antichrist. Der Teufel selbst, leibhaftig. Sogar er wird sogar kommen mit dem Wirken Satans, mit aller Kraft und alle Zeichen und so weiter, was sie alles tun. Mit Lügenwunder, mit allerlei Täuschbarkeit, mit Ungerechtigkeit. Wie viele Leute leiden in dieser Corona-Zeit Ungerechtigkeit, verlieren ihre Arbeit, bekommen Depressionen, wollen nicht mehr leben, springen zum Fenster raus. Und es wird immer schlimmer, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Gab Gott ihnen kräftige Irrtümer? Steht in der Bibel. Das ist nicht meine Erfindung. Und je sündiger und satanischer eine Generation wird, desto mehr wird sie die Lüge akzeptieren. Ach, uns kann nichts passieren. Ich habe gestern von Pompeji gesprochen. Geh mal durch die Straßen von Pompeji, da kriegst du Gänsehaut. Die haben gefeiert, die haben gelebt, Sodom und Gomorra. War gang und gäbe. Und was ist passiert? Heute ist Sodom und Gomorra Norm. Die ganze Genderpolitik, was betrieben wird von unseren Parteien hier, Männlein, Weiblein, die sterben bald aus. Glaub mir das. Ohne Sex stirbt die Menschheit aus. Aber Gott hat Mann und Frau geschaffen und er hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan. Aber die Schwulen und die Lesben nehmen überhand. Es gibt sogar Radioprogramme, Doku hier bei uns, verstehst du, dass man den Kindern, den Jugendlichen, den Leuten im Radio erzählt, das ist alles normal. Schwul sein, Lesbe sein, das ist alles normal. Das, was in Sodom und Gomorra war. Die Zeit des Leidens wird beginnen. Matthäus 24, falsche Christen. Und dann werden viele in meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus. Und werden viele täuschen. Was wir haben ist Namenschristentum. Bin evangelisch, katholisch. Bin das und bist das. Der weiße Reiter, dieser falsche Christus, das ist in der Offenbarung, das deckt sich mit dem, was Jesus hier gepredigt hat. Seit den Tagen von Nimrod gibt es immer wieder Weltmessiasse, Weltheilande. Nimrod war ein großer Jäger vor dem Herrn, heißt es hier. Der hat Babel gebaut, damit begann Babylon. In der Welt gibt es Kriege, Kriegsgerüchte, Terrorismus, Verbrechen, Hungersnot, Krankheiten, Erdbeben, soziales Chaos, Umweltprobleme. Und jetzt kommen noch die Klimaapostel, schon die Kinder gehen auf die Straße, statt in die Schule. New Age, eine wundervolle Zeit. Verstehst du? Und jetzt sogar unsere Gerichte entscheiden sich für diesen Unsinn. Entschuldigung, auch unsere Gerichte. Wahre Christen werden schwer haben. So wie ich, wie du, die an das volle Evangelium glauben, ihr Leben auszuleben, ihren Kurs zu verfolgen, andere Meinung zu sagen, gegen den Strom zu schwimmen, sich zu behaupten. Weißt du, ich bin so weit gekommen, ich sage nichts mit den Leuten. Mach, wie du willst, spring in den Brunnen, wenn du willst, oder bleib, wie du bist, verstehst du? Das lohnt sich gar nicht. Du kommst nur im Streit. Und das ist mein Leben nicht wert. Zeichen Nummer 3, Kriege, hat Jesus hier vorausgesagt, Matthäus 6, 24, Vers 6. Und er sagte, dass die Zeit des Leidens gekennzeichnet wird, sein von Kriegen. Ihr werdet Kriegen hören, denn die Nationen werden sie gegeneinander erheben, ein Königreich wird gegen das andere. Was jetzt wir in Jerusalem haben, auf dem Tempelberg, Araber und Christen und Juden, nicht Christen, Entschuldigung, aber die Araber und Juden, die streiten sich um den Tempelplatz. Wem gehört Jerusalem? Der rote Reiter aus Offenbarung Kapitel hier, Anfangs Kapitel 4, 5, das letzte Jahrhundert, ja, allein im letzten Jahrhundert, ich habe mir die Mühe gemacht und mal gezählt, etwa 300 Millionen Menschen sind im letzten Jahrhundert, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und dann die Kriege dazwischen, etwa 300 Millionen Menschen sind gestorben. Und in der Zeit von 4500 Jahren, insgesamt von 4500 Jahren zurück, die ganze Geschichte, die ganzen Kriegen, ob es nun Alexander der Große war oder die Römer waren, gab es 600 Millionen Kriegen. Und allein im letzten Jahrhundert gab es 300 Millionen Kriegen. Die sollten uns zum Denken bewegen. Ihr werdet Kriege und Kriegsgeschrei hören. Der rote Reiter, der ist unterwegs. Zeichen Nummer 4, Gerüchte über Kriege. Jedes Mal, wenn du deinen Fernseher einschaltest oder die neueste Zeitung siehst, gibt es Berichte über Krieg und Kriegsgerüchte. Die streiten wieder den und die kämpfen gegen den. In Südamerika, die rauben gegen alle möglichen Kriminelle. Banden geht man da an. Und deswegen wurde auch die UNO im letzten Jahrhundert gegründet, um Friedensverhandlungen zu führen. Sie werden sagen, Friede, Friede, keine Gefahr. Da werden Friedenskonferenzen abgehalten in Genf, Paris, Camp David, Peking, Moskau, Kairo, Jerusalem und fast alle Länder der Herr dieser Welt. Und außerdem in den letzten Jahren haben die Vereinten Nationen in Istanbul, in Peking und in Kairo Konferenzen abgehalten zum Thema Frauenrechte, Kinderrechte, Umweltkontrolle, bestimmte Krankheitsvorbeugung und so weiter. Aber diese Konferenzen haben nichts gebracht, außer Späß nichts gewesen. Was Großes nichts passiert. Die Vereinten Nationen sollen Frieden bringen. Doch die Welt wird durch den Frieden nur getäuscht. Ja, die bemühen sich, die setzen sich ein. Merkst du es nicht? Da eine Konferenz nach der anderen. Und was nimmt zu? Terror. Und diese Kriege sind noch gar nicht richtig abgeschlossen. Dieser Terrorismus. Computer, Hacker, verstehst? Die können ganze Gesellschaften lahmlegen, unseren Bundestag. Da sind sie neulich eingebrochen. Oder Stadtwerke werden kalt geschaltet. Die Computerkriege, die neuen Kriege werden nicht mit großen Waffen geführt, sondern mit Drohnen und mit den Hacker, wo auch immer. Zeichen Nummer 5, Hungersnöte, Dürren, Katastrophen und so weiter. Und der Krieg ums Wasser. Wir werden nicht ums Öl kämpfen. Wir haben genug Öl und Kohle. Aber der Kampf und der Krieg ums Wasser, Trinkwasser. Wir haben genug Wasser auf dieser Welt, aber der Krieg ums Wasser. Und Jesus bezog sich auf die Zeit der Dürre und Hungersnöte und so weiter, nicht auf das alles, was schon bekannt war, sondern in der Endzeit, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt. Und es noch auch nie mehr geben wird in dieser Art und Weise. Also, über die Hälfte der Weltbevölkerung heute leben in Städten, Großstädten. Und die Welt ist abhängig von Transport und Lieferungssystem, von Lebensmitteln und vom Wasser abhängig. Das ist die Welt, die wird so abhängig. Wir sind abhängig vom Liefersystem, just in time alles. Wir sind vollständig vom örtlichen Supermarkt abhängig. Früher hat man noch seinen Garten gehabt. Ihr habt noch einen Garten oder deine Kinder, verstehst du? Aber ich weiß, da hat man sein Gemüse gezogen. Aber heute, wer hat noch einen Garten? Nur noch Supermarkt, dass es am Schluss nicht mal Klopapier mehr gibt. Das hat es schon gegeben hier in den letzten Monaten. Zusammen mit Dürren, dann kommen Brände, Waldbrände, Buschbrände aller Art. Hier in Brandenburg, die haben mehrere Löschfahrzeuge sich angeschafft für die Waldbrände, die sie erwarten. Die Welt erwartet die Katastrophen. Bloß die Christen schlafen noch. Bürger werden ermutigt, sich im Falle eines Terroranschlags und so weiter und Panik, dass sie Nahrungsmittel und Wasser zu Hause haben. Das ist schon Jahre, seit 2008 sind die Leute ermutigt worden, habt Vorrat zu Hause, es kann kritisch werden. In der Welt wird gerechnet damit. Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Wenn das zusammenbricht, wie soll es weitergehen? Zeichen Nummer 6, Pestilenzen, Krankheiten und Seuchen, einschließlich Corona jetzt. Eine weltweite Seuche. Natürlich gab es schon immer Seuchen wie die Beulenpest im Mittelalter oder die ganzen Pockenepidemien, ja, als Geisel der Menschen, wo fast halb Europa ausgelöscht wurde. Das gab schon immer. Nichts Besonderes, aber nur Europa. Aber in China war nichts. Und wenn es in China mal was ist, war es bei uns nicht. Das ist, aber was wir jetzt haben, ist ein globales Vorgehen der Dinge. Heute haben wir die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten als Fluch Gottes auf die Menschheit. Ich denke nur HIV, dieses fahle Pferd. Pestilenzen, Krankheiten, Seuchen gehen über die Erde. Nummer 6, das ist die Plage, was wir gerade im Augenblick durchmachen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir die Zeit auskaufen. Corona stellt nur eines der vielen Epidemien überhaupt dar, und zwar als weltweite Sache. Es gibt nicht genug Impfserum oder Impfstoff für die Welt, um dagegen anzukämpfen. Die Afrikaner haben noch gar keinen Impfstoff. Verstehst du, heute streitet man sich über die Patentrechte. Schließ die Zeitung. Ich lese die Zeitung und die Bibel gleichzeitig und gucke, verhält es sich so? Unser Herr sagte, dass bei seiner Rückkehr so sein wird, wie es in den Tagen Noahs war, nur dass ein paar wenige gerettet werden. Über 50 Millionen Menschen tragen jetzt bereits HIV-Virus in sich. 50 Millionen weltweit, am schlimmsten in Afrika. Und täglich kommen über 60.000 Fälle hinzu, weil man nicht aufpasst. Und hier, auch hier, ich sage euch eins, Leute, wiegt euch nicht in eine falsche Sicherheit. Seit 20 Jahren wissen wir, was HIV ist und wie das passiert. Ich habe das noch kurz miterlebt, da habe ich Angst gehabt, die Menschen zu berühren, ich könnte angesteckt werden. Meine Frau, ich habe für einen HIV-Infizierten mal gebetet, meine Frau hat mir keinen Kuss mehr gegeben, mich nicht mehr berührt und so weiter. Und ach, meine Familie wollte mit mir was nichts zu tun haben. Ich würde angesteckt werden. Nein, ich werde nicht angesteckt, wenn ich sie berühre, sondern wenn ich ungeschützt bin. Das ist, was einen krank macht. Und deshalb ist der Schutz ganz, ganz stark wichtig, dass wir uns schützen. Und das haben wir schon seit Jahren. 50 Millionen Menschen sind inzwischen durch HIV-Virus infiziert. Und die letzte Nummer, Nummer 6, ist bereits erschienen. Und das ist da. Zeichen werden geschehen. Und Jesus sagt, es werden große Erdbeben geschehen, hin und her. Erdbeben gab es doch schon immer in der Geschichte. Aber in dieser Häufung und in der Auswirkung hat es noch nicht so gegeben. Nach veröffentlichten Statistiken wurden im 15. Jahrhundert etwa 150 Erdbeben, große Erdbeben, gemeldet mit großen Folgen. Im 16. Jahrhundert waren es schon 153 Erdbeben. Im 17. Jahrhundert gab es 378 Erdbeben. Im 18. Jahrhundert gab es über 640 Erdbeben. Und im 19. Jahrhundert, also was gerade zurück vergangen ist, und so weiter, gab es 2119 große Erdbeben. Große Erdbeben. Nicht so, dass die Erde ein bisschen gewackelt hat. Und Statistiken zeigen fern, dass im 20. und 21. Jahrhundert mehr Erdbeben gibt, als es in all die 5000 Jahre davor, seitdem man diese Statistik führt. Das häuft sich. Und Jesus hat gesagt, das wird passieren. Große Erdbeben hin und her. Seit 1917 ist die Erdbebenrate pro Jahr stetig gestiegen. In Hesekiel Kapitel 38 und Offenbarung lesen wir vom großen Erdbeben, was kommen wird. Leute kriegen Angst. Weißt du, du kannst noch irgendwo dich verstecken, wenn was passiert, was Schlimmes. Aber vor vielen Dingen kannst du nicht mehr fliehen. Vor der Radioaktivität kannst du nicht mehr fliehen. Und wenn die Erde wackelt, wackelst du mit. Und die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. So heißt es in der Bibel. Offenbarung 16, Vers Und so weiter lese ich hier Vers 18. Und da heißt es, und es gab ein großes Erdbeben, wie es nicht war, seit Menschen auf der Erde waren. Ein so mächtiges Erdbeben, so groß. Und jede Insel floh und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Die Ozeane steigen, verstehst du? Ein großes Erdbeben. Uns kann nicht passieren. Denk an Pompeji, was ich euch gestern erzählt habe. Und wir lesen in Hebräer Kapitel 12, Vers 26. Und noch einmal schüttle ich die Erde und den Himmel. Noch einmal bewege ich die ganzen Himmelskräfte, sagt der Herr. Ja, Jesus sagte all die sieben Zeichen als Beginn des Endes. Es wird eingeläutet. Und wir sollten merken, die Zeit flieht, die Zeit läuft davon. All das passiert vor unseren Augen. Jesus sagte über diese Zeichen, wenn ihr all diese Dinge seht und so weiter, dann sollt ihr wissen, Matthäus 24, Vers 33, dass es nah ist und sogar vor der Türe steht. Sollt ihr wissen. Die Gnadenzeit läuft aus. Pack dein Köfferchen, Bruder, Schwester. Die Wehen kommen. Und sie kommen über unsere Generation. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt, hat der Herr in Matthäus 24 gesagt. Gott sei mir Sünder gnädig. Herr, nimm uns ganz in deine Arme, halt uns fest. Herr, dass niemand aus deiner Hand gerissen wird. Reinige mich auch von unseren Fehlern, von unseren Mangeln und so weiter. Dein kostbares Blut komme über uns und unsere Häuser hin und her, dass der Würgeengel vorbeigehe. Herr, dass wir alles tun. Lehre uns Tag für Tag so zu leben, dass du jederzeit erscheinen kannst in den Wolken des Himmels. Herr, gib uns, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, dass wir Liebe miteinander haben, dass wir einfach uns an dir halten und uns auf dich verlassen. Herr, ich möchte dich suchen, solange du noch zu finden bist. Bald wird es nicht mehr möglich sein. Ich möchte jetzt noch nach der Heiligung jagen, so viel es an mir liegt. Ich möchte, Herr, dir wohlgefallen vor dir bestehen. Bring mein Leben in Ordnung mit allem, was da ist. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen. Hilf uns, dass wir Frucht bringen. Lieber Heiland, hilf, dass wir nicht gleichgültig werden, bald wird die Zeit verkürzt, wo kein Mensch mehr selig wird. O Gott, rette die, die sich noch retten lassen, für die man gebetet hat, die man dir anbefohlen hat. Denn du hast gesagt, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Lieber Heiland, rette unsere Kinder, unsere Lieben. Rette du alle, die noch nicht gerettet sind, dass sie, wenn das alles geschieht, dass sie nicht mit der Welt verloren gehen. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen. Amen.